Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Allianz Journalistenkonferenz. Zu Ihrer Information, die Konferenz wird aufgezeichnet. Herr Emilio Galli Zugaro wird diesen Konferenzcall moderieren. Ich übergebe das Wort gleich an Herrn Dr. Perlet. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals. Sie haben die Eckwerte ja schon zur Hauptversammlung veröffentlicht. Insofern haben Sie, glaube ich, die wichtigsten Informationen schon. Wenn ich vielleicht vor die Klammer ziehen darf, mit einem operativen Ergebnis von 2,9 Milliarden, das ist ein Anstieg von 7,2%, sind wir, wie ich denke, gut ins Geschäftsjahr 2007 gestartet. Das war, wie Sie mit mir vielleicht teilen werden, nicht ganz selbstverständlich, denn im Gegensatz zum Vorjahresquartal hätten wir hohe Belastungen aus Naturkatastrophen zu verzeichnen und mit Kyrill einen der schwersten Winterstürme in Europa. Dass wir unser Ergebnis trotzdem steigern konnten, ist auch die kontinuierlichen Fortschritte im operativen Bereich und ein gut diversifiziertes Portfolio zurückzuführen. Und das zeigt mir, dass wir nachhaltig erfolgreich und auch richtig aufgestellt sind. Der Sprung im Nettoergebnis auf 3,2 Milliarden war ja auch so angekündigt, ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass wir die gute Performance unserer Aktienanlagen in den letzten Monaten jetzt auch zum Teil monetarisiert haben und 2 Milliarden Veräußerungsgewinne realisiert haben. Insgesamt also ein Anstieg um 82% auf 3,2 Milliarden Quartalsüberschuss. Damit lassen Sie uns gleich in die Details gehen. Auf Seite 3, wie üblich, zunächst die Umsatzentwicklung. Der Umsatz sank um 1% und lasse mich das gleich klarstellen. Damit können wir natürlich nicht zufrieden sein, auch wenn sich dieses Ergebnis mit unseren Erwartungen deckt. Lassen Sie mich das ein bisschen erläutern. Das Wachstum im Lebensgeschäft ist, wie Sie aus der Tabelle rechts unten sehen, weiter rückläufig. Ursächlich dafür ist die Ihnen bekannte Situation in den USA. Im Jahr 2006, Sie werden sich erinnern, war der Umsatz kontinuierlich rückläufig von rund 2,7 Milliarden Euro im ersten Quartal auf 1,6 Milliarden Euro im vierten Quartal. Im ersten Quartal dieses Jahres konnten wir den Umsatz zwar stabilisieren, was gut ist, Entschuldigung, aber uns fehlen im Vergleich zum Vorjahresquartal natürlich 1,1 Milliarden Euro Beiträge. Ich hätte, Sie werden sich erinnern, auf die Entwicklung bereits im Februar bei unserer Jahrespressekonferenz darauf hingewiesen, dass wir vor diesem Hintergrund einfach in den ersten 6 bis 9 Monaten mit negativen Wachstumszahlen in den USA rechnen müssen. Zum Zweiten hätten wir im ersten Quartal auch einen schwachen US-Dollar, der das Wachstum deutlich dämpft, insbesondere im Asset Management. Wenn Sie auf die Tabelle sehen, dann ist das Wachstum insgesamt 3,9%. Wenn man um die Dollarentwicklung bereinigt, dann wären es 9,9 in Originalwährung und damit sind wir auch komfortabel auf Kurs im Rahmen der Ziele, die wir Ihnen kommuniziert haben. Die Märkte in Schadenumfall sind nach wie vor wettbewerbsintensiv. Unsere Strategie ist Ertrag vor Volumen und vor diesem Hintergrund sind wir mit den 0,3% internes Wachstum auch zufrieden und liegt im Rahmen unserer Erwartungen. Im Bankenbereich verzeichneten wir ein deutliches Umsatzplus, wenngleich hier Sondereinflüsse, auf die ich im Einzelnen noch zu sprechen komme, auch mitgespielt haben. Damit Seite 4 zum operativen Ergebnis und wenn Sie die Zahlen auf sich wirken lassen, dann wird hier, glaube ich, deutlich, was ich eingangs bereits ausgeführt hätte, die hohe Ergebnisbelastung aus den Winterstürmen. Wir reden hier von insgesamt 350 Millionen Auswirkungen aus Naturkatastrophen, wird durch die übrigen Segmente, und wenn ich übrige Segmente sage, dann darf ich hier das Segment Corporate auch mit einschließen, mehr als ausgeglichen. Natürlich, ich habe die 350 Millionen Naturkatastrophen erwähnt, gab es auch Sondereinflüsse auf der Habenseite. Darauf werde ich noch eingehen, aber per Saldo haben die Belastungen deutlich überwogen. Und was mich besonders freut, In der Vergangenheit haben wir ja oft diskutiert, ist die Abhängigkeit von Schadenunfall zu hoch, und traditionell ist der Beitrag von Schadenunfall zum Gesamtergebnis, operatives Ergebnis, ungefähr 55%. In Q1 2007 liegt der Beitrag aus dem Schadenunfallversicherungsgeschäft zum gesamten operativen Ergebnis nur bei 44%. Und trotzdem haben wir das bisher beste Quartalsergebnis überhaupt erzielt. Ich glaube, das ist ein deutlicher Beleg dafür, dass das Ergebnisniveau in den übrigen Segmenten deutlich angestiegen ist und, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, auch ein Beleg für die erfolgreiche Diversifizierung unserer Gesamtaufstellung. Und damit sind wir insgesamt, wie ich meine, auch auf einem sehr guten Weg, unser Ziel von durchschnittlich 10% Ergebnissteigerung über die nächsten 3 Jahre zu erreichen. Im nicht operativen Ergebnis, Seite 5, worauf ich schon hingewiesen hatte, wir haben die Performance unserer Aktien genutzt, um ca. 2 Milliarden Gewinne zu realisieren. Dadurch konnten wir zum einen 2/3 unserer Beizwandelanleihe frühzeitig zurückzahlen. Wir haben natürlich auch ein breit angelegtes Desinvestitionsprogramm durchgeführt zur Finanzierung des AGF-Buyouts. Und wir haben im Übrigen auch unser Equity Gearing, also unser Aktienrisiko im Vergleich zum Eigenkapital, nochmal weiter reduziert auf 0,66. Und wir hatten ja angekündigt, dass wir mittelfristig eine Zielmarge von 0,6 anstreben. Also auch da ist die Execution in der richtigen Richtung. Ich darf aber hier schon darauf hinweisen, mit diesen 2 Milliarden haben wir heute schon deutlich unser Plan soll erfüllt, und Sie müssen also davon ausgehen, dass wir, all things being equal, in den ausstehenden 3 Quartalen wenig bis nichts an zusätzlichen Realisierungen sehen werden. Im Übrigen, glaube ich, ist die Entwicklung wenig spektakulär und bedarf keiner besonderen Erläuterung. Damit komme ich auf Seite 6 zum Quartalsüberschuss. Das Ergebnis vor Steuern ist um 50% angestiegen auf 4,5 Milliarden. Sie sehen, dass die Steuern sich nur unwesentlich erhöht haben, weil natürlich darauf zurückzuführen ist, dass ein Gutteil des Anstiegs im Vorsteuerergebnis auf steuerfreie Veräußerungsgewinne zurückzuführen ist. Und Sie sehen auch, dass sich die Anteile Dritter mehr oder weniger unverändert zeigen. Das ist im Wesentlichen auf die Erhöhung unserer Anteilsquote an der RAS auf jetzt 100% zurückzuführen. Dies alles führt dann zu dem schon erwähnten Quartalsüberschuss von 3,2 Milliarden. Und bitte nochmal, das kann man nicht einfach durch einfache Multiplikation auf ein eventuelles Jahresergebnis hochrechnen. Lassen Sie mich noch 2 Sätze sagen zur AGF-Transaktion, Auskauf der Minderheitenanteile. Wir haben insgesamt nach Abschluss des Tender-Offers eine Quote von 95,4% an der AGF. Das ermöglicht uns dann auch ein Squeeze-Out-Verfahren nach den Vorschriften der AMF einzuleiten. Details dazu werden wir zeitnah veröffentlichen, sobald das Verfahren eingeleitet ist. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Wenn man für das erste Quartal pro forma Earnings per Share rechnen würde, dann hätten sich die Earnings per Share vor AGF-Transaktion sind sie 7,51. Unter Einbeziehung einer pro forma Rechnung würden sich auf 7,54 oder 7,55 erhöhen. Also wie angekündigt, die Transaktion vom ersten Tage an EPS accretive. Damit würde ich gerne auf die einzelnen Segmente überleiten und wie immer beginnen mit Schadenunfall. Wir hatten im Schadenunfall ein weiteres sehr gutes Quartal, trotz Kyrill. Kyrill, wie gesagt, einer der schwersten Stürme, 350 Millionen, was insgesamt, wenn man es umrechnet, 3,7 Prozentpunkte Schadenquote entspricht, ist natürlich ein wesentlicher Einfluss. Sie sehen aber in der Tabelle rechts Ergebnisentwicklung, dass sich das technische Ergebnis nur um ca. 200 Millionen verschlechtert hat. Das entspricht einer Combine Ratio oder Schadenquote von nur 2 Prozentpunkten. Heißt, das Geschäft im Übrigen hat sich nochmal deutlich verbessert. Sie sehen im Übrigen auch, dass der Beitrag aus dem Kapitalanlagenergebnis um rund 76 Millionen zugenommen hat. Um es klar zu machen, hier spielen Veräußerungsgewinne keine Rolle. Es liegt einfach an der Tatsache, dass sich die Rendite für die Netto-Neuanlage um rund 10 Basispunkte für das gesamte Buch erhöht hat und damit eine entsprechende Steigerung der laufenden Kapitalerträge, also insbesondere Zinserträge, zu verzeichnen ist. Warum betone ich das? Weil sich das hier um einen nachhaltigen Ergebnisbeitrag auch für die Zukunft handelt. Auf der Wachstumsseite, Seite 10, die Beitragsentwicklung. Die Umsätze sind stabil. Währungsbereinigt sind wir um 0,3 Prozentpunkte gewachsen, was sich gegenüber dem Vorquartal mit einer negativen internen Wachstumsrate von minus 1 Prozent deutlich positiv abhebt. Insgesamt aber, wie gesagt, Ertrag geht vor Volumen und das zeigt sich dann auch in der Einzelaufstellung auf der linken Seite. Es ist einfach marktabhängig, ob und wo man unter Aufrechterhaltung der Ertragskraft und Profitabilität vernünftig wachsen kann. Wir haben hier in drei unserer wesentlichen Märkte, Deutschland, Frankreich und in den Vereinigten Staaten, leicht rückläufige Beitragsentwicklung. In Italien netto über beide Gesellschaften zusammen ist die Ertragsentwicklung weitgehend stabil. Gezeichnet ist diese Entwicklung in den europäischen Märkten vor allem durch weiter intensive Kraftmärkte. In den Vereinigten Staaten ist der Rückgang vor allem auf die Ernteausfallversicherung zurückzuführen. Teil dessen ist allerdings nur Timing und sollte im Laufe des Jahres wieder aufgeholt werden. Vor dem Hintergrund, dass die Gewerbemärkte, dass die Commercial Lines in USA besonders stark gefallen sind, ist es, glaube ich, bemerkenswert, dass der Farmers Fund sein Volumen insgesamt halten konnte, ohne dass dies, wie wir nachher an der Combined Ratio sehen werden, zulasten der Profitabilität ging. Der vielleicht noch auf einen Umstand hinweisen, der hier aus dem Slide nicht ersichtlich wird, über den wir aber im Februar gesprochen haben. Der Selbstbehalt hat sich um knappes Prozent auf jetzt 88,8 erhöht. Also auch hier entwickeln sich die Dinge in die richtige Richtung. Ich darf damit zur Combined Ratio kommen, auf Seite 11. Und klarerweise, die Entwicklung der Combined Ratio ist gezeichnet durch Kyrill. Insgesamt, wie Sie der Grafik auf der rechten Seite entnehmen können, ist die Combined Ratio um 2,1 Prozentpunkte auf jetzt 96,8 gestiegen. Lassen Sie uns kurz die Entwicklung der beiden Hauptkomponenten Schadenquote und Kostenquote analysieren. Schadenquote hat sich um 2 Prozentpunkte verschlechtert, um 66 von 66,2 auf 68,2. Wir hatten im letzten Jahr 0,4 Prozent Einfluss aus Naturkatastrophen, in dem Jahr 3,7, also insgesamt ein Delta von 3,3. Man würde also eine Verschlechterung um 3,3 erwarten, ceteris paribus. Dagegen steht auf der einen Seite ein leicht höherer Runoff. Wir haben im 2007 eine Runoff-Quote von 2,2 Prozent gegenüber 1,9 im Vorquartal oder im Quartal des Vorjahres. Das heißt dann, dass wir insgesamt, und das ist die Kernbotschaft hier, und die ist mir auch wichtig, dass wir die Accident Year Loss Ratio, also die Geschäftsjahresschadenquote unseres Geschäfts ohne Naturkatastrophen um einen Prozentpunkt weiter verbessert haben. Ein Prozentpunkt Verbesserung hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass sich die Schadenfrequenz weiter verbessert hat, insbesondere im Kraftgeschäft, und dass auch, wenn man von den Naturkatastrophen absieht, die Schadendurchschnitte weitgehend stabil geblieben sind. Ja, damit würde ich gerne überleiten zu der Entwicklung in der Lebens- und Krankenversicherung. Das Ergebnis in der Lebens- und Krankenversicherung ist Seite 13 nach einem überdurchschnittlich guten ersten Quartal in 2006 nochmals angestiegen, und zwar um 3,7 Prozent auf jetzt 750 Millionen. Im Wesentlichen ist dies zurückzuführen auf ein verbessertes Kostenergebnis, wie Sie auf der rechten Seite der Grafikergebnisentwicklung entnehmen können, wozu auch True-Up-Effekte, also Neubewertung der Abschlusskosten bei Allianz Leben beigetragen haben. Wir hätten, um das auch zu sagen, das Kapitalanlageergebnis ist leicht rückläufig, also die Zinsmarge mit minus 5 Millionen. Diese Ergebniskomponente ist wesentlich negativ beeinflusst durch Accounting Volatility in unserem US-Versicherungsgeschäft, was darauf zurückzuführen ist, dass die Hedges, die dort vorgenommen sind, nicht flächendeckend für Hedge Accounting qualifizieren und sich damit aus der jährlichen Neubewertung nach IAS 39 auch Effekte ergeben. Im Übrigen ist aber über die Organisation hinweg eine Verbesserung der Zinsergebnisse zu verzeichnen. Jetzt muss ich noch, bin gerade darauf aufmerksam gemacht worden, bitte um Entschuldigung, ich habe in Schaden und Unfall nichts gesagt zur Entwicklung der Kostenquote, weil es mir besonders am Herz gelegen ist. Darf also noch mal kurz zurückgehen. Die Kostenquote hat sich hier von 28, zurückgehen auf Seite 11, die Kostenquote hat sich von 28,5 auf 28,6% erhöht. Das ist in absoluten Beträgen eine Erhöhung um 11 Millionen. Dahinter verbergen sich zwei Einflüsse. Zum einen aus der Erhöhung unseres Selbstbeholds. Ich hatte darauf hingewiesen, ergibt sich eine Kostenbelastung von rund 30 Millionen. Durch die Erstkonsolidierung von Rosno, unserer russischen Tochter, ergibt sich auch nochmal ein Kostenzuwachs von 17 Millionen. Aber unabhängig davon, auch wenn man das einbeziehen würde und sich damit eine Verminderung der Kostenquote ergeben hätte, können wir mit dieser Kostensituation nicht zufrieden sein. Wir wollen auch hier international im internationalen Vergleich zur Kostenführerschaft kommen. Und deshalb ist der Fokus auch ganz klar auf die anstehenden Umstrukturierungen und ein wesentlicher Beitrag, auch darauf hatte ich im Februar hingewiesen, einen wesentlichen Beitrag erwarten wir aus der Einführung eines einheitlichen Betriebsmodells für unsere Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen. Insgesamt ist hier also ganz klar Handlungsbedarf angesagt. So, nach diesem Exkurs vielleicht wieder zurück zum Lebensversicherungsgeschäft und hier auf die Seite 14, Entwicklung auf der Beitragsseite. Die Prämien insgesamt gingen um 3,9% zurück. Die Hälfte dieses Rückgangs ist auf Wechselkurseffekte zurückzuführen. Das interne Wachstum betrug, wie Sie der rechten Seite entnehmen können, minus 2%. Entscheidend für diese Entwicklung, darauf hatte ich hingewiesen, ist der Basiseffekt aus den USA. Und das wird auch nochmal deutlich in der Tabelle links, wo Allianz Life US ganz unten ist. Sie sehen in Euro einen Rückgang um 1,1 Milliarden. Ich freue mich aber, Ihnen sagen zu können und Sie darauf hinzuweisen, wir hatten ja im letzten Jahr auch noch das Thema Italien. Italien ist im ersten Quartal 2007 sehr, sehr gut unterwegs, mit insgesamt über beide Gesellschaften einen Zuwachs von 24,8%. Insbesondere läuft hier die Vertriebskooperation mit unserem Bankpartner UniCreditus sehr, sehr gut, wo wir auch deutlich besser unterwegs sind als der Markt. Vielleicht ein Wort zu Deutschland. Deutschland ist mit 2,8% negativ. Das ist großenteils im Rahmen der Erwartungen, denn in 2006 im ersten Quartal hatten wir einen deutlich positiven Einfluss von der zweiten Riester-Stufe. Das ist in diesem Jahr natürlich ausgeblieben. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir insgesamt auch eine positive Verschiebung von Einmalbeiträgen hin zu laufenden Beiträgen haben, sodass man das, wenn man das Ganze unter Embedded Value Gesichtspunkten und Barwert der Neugeschäftsprämie sehen würde, sich auch im ersten Quartal 2007 ein positives Ergebnis für Allianz Leben eingestellt hätte. Damit würde ich gerne nochmal etwas näher eingehen auf die Situation in den Vereinigten Staaten. Insgesamt, denke ich, sind wir in den USA auf dem richtigen Weg. Der Prämienrückgang konnte aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen, über die ich Ihnen im Februar ausführlich berichtet habe, gestoppt werden. Dies ist ein erster wichtiger Meilenstein. Bereits im laufenden Quartal sollte sich dann eine Trendwende dergestalt einsehen, dass wir auch bezogen aufs erste Quartal wieder einen deutlichen Zuwachs 10, sodass wir insgesamt zuversichtlich sind, unser Jahresziel von 11 Milliarden US-Dollar, das wir dann Vorjahresniveau werden, erreichen können. Die Ergebnissituation, 95 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, operatives Ergebnis verglichen mit 145 Millionen im ersten Quartal 2006, sieht auf den ersten Blick nicht sehr überzeugend aus. Ich bitte aber zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse hier gewissen Schwankungen unterliegen, weil unsere Hedges, ich hätte eben darauf hingewiesen, im Accounting nicht oder nur zum Teil nachvollzogen werden und damit gewisse Marktwertschwankungen im Ergebnis eintreten, die aber in ihrer Natur zeitlich begrenzt sind, das heißt sich umdrehen. Ganz grundsätzlich steigen aber die Ergebnisse entsprechend dem Zuwachs der Kapitalanlagen. Und wie Sie auf der linken unteren Seite der Grafik sehen können, wachsen die Kapitalanlagen weiterhin deutlich, weil es im Wesentlichen auch darauf zurückzuführen ist, dass die Stornoquote auf einem sehr niedrigen Niveau liegt, weil die Produkte, die die Gesellschaft verkauft, nach wie vor aus Kundensicht attraktiv beurteilt werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus meiner Sicht steht auch die Ampel unverändert auf Grün, was unser Ergebnisziel von 600 Millionen für das Gesamtjahr 2007 betrifft. Damit komme ich zum Bankergebnis. Der Vorbemerkung, ich beziehe mich hier wie immer nicht auf das gesamte Allianz Banking, sondern ausschließlich auf die Dresdner Bank. Wir sehen bei der Dresdner Bank im ersten Quartal einen starken Anstieg des operativen Ergebnisses. Jawohl, wir haben hier insgesamt von Einmaleffekten auf der Umsatzseite profitiert. Aber bevor Sie anfangen zu adjustieren, der Einmaleffekt ist sicherlich nicht so stark, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wir haben, das entnehmen Sie bitte der Fußnote, wir haben einen außerordentlichen Ertrag aus der Equity-Bewertung der KGAL, das ist eine 45% Beteiligung der Dresdner Bank. Die KGAL hat einzelne Desinvestments vorgenommen, daraus hat sich ein Veräußerungsgewinn ergeben, der über die Ad-Equity-Bewertung ins Zinsergebnis der Dresdner Bank einläuft. Wir reden hier von 171 Millionen. Wenn Sie aber, was wir sowieso nicht tun, wenn Sie aber jetzt den Bleistift spitzen und adjustieren wollen, dann bitte sollte die Adjustierung auch fair sein. Auch das Vorquartal in 2006 und dieses Quartal hat als Sondereffekt nicht nur die KGAL, sondern auch einige andere in der Größenordnung von rund 70 Millionen. Ich darf die wesentlichen Komponenten nennen. Wir hatten in 2006 im ersten Quartal auch einen Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken, Jungfernstieg. Das waren ungefähr 26 Millionen, der in den Revenues drinsteckt und damit auch im Ergebnis. Und wir hatten Sondereinflüsse aus der Bewertung von Handelsaktivitäten in Allianz-Aktien, in eigenen Bonds und den dazugehörigen Derivaten in der Größenordnung von etwas über 40 Millionen. Wenn Sie also adjustieren wollen, dann liegt der Saldo, wie ich meine, bei rund 100 Millionen auf der positiven Seite, sodass also auch nach Abzug dieser 100 Millionen das Bankergebnis immer noch um 50 Millionen und damit sehr ordentlich gewachsen wäre. Unabhängig von Spitzenbleistiftrechnungen ist für mich entscheidend die Entwicklung auf der rechten Seite, die eine gewisse Konsistenz zeigt, die in die richtige Richtung geht. Die Erträge steigen weiterhin an. Die Kostendisziplin ist unverändert hoch. Wir haben an den Aufwendungen weiter 35 Millionen gespart. Und auch die Risikovorsorge bewegt sich auf nach wie vor niedrigem Niveau, was natürlich auch ein Ausfluss, Sie kennen das, der Risikodisziplin der Bank ist. Wenn wir dann im Einzelnen uns die Umsätze ansehen, dann sind die Umsätze insgesamt Seite 18 um 7,4% gestiegen auf jetzt etwas über 2 Milliarden. Auch adjustiert um Sondereinflüsse werden die Umsätze noch gestiegen. Sie sehen, dass die Kerngeschäftsfelder im PCC-Bereich ist in etwa ein Nullwachstum. Damit hat PCC das außergewöhnliche Ergebnis des Vorjahres bestätigt. Wir haben hier im Wesentlichen zwei gegenläufige Entwicklungen. Zum einen Umsatzsteigerungen im Leverage Finance Bereich, zum anderen leicht rückläufige Ergebnisse nach einem Rekordniveau im Wertpapiergeschäft. Und wir haben auch deutlich weniger Provisionen aus dem Einmaleffekt dritter Stufe. Ich hätte bei der Erläuterung der Lebensergebnisse darauf hingewiesen, die insgesamt zu diesem leichten Rückgang der Umsätze beigetragen haben. Auf der anderen Seite ist im Investmentbanking mit 891 Millionen ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu verzeichnen und einem Wachstum von 3,1%. Ich glaube, das gibt den richtigen Blick auf die Entwicklung der Operations. Die angesprochenen Sondereinflüsse sind alle im Corporate Other verbucht, sodass Ihnen die Segmente eine vernünftige Darstellung geben. In dem Corporate Other sehen Sie einen Zuwachs von 120 Millionen. Darin enthalten sind die schon erwähnten rund 100 Millionen Sondereffekte. Die restlichen 20 Millionen sind darauf zurückzuführen, dass die Bank aus der Anlage der Eigenmittel deutlich höhere Zinsergebnisse erzielt hat, als dieses in der Vergangenheit der Fall war. Und ich hätte ja schon auch mal in früheren Pressekonferenzen darauf hingewiesen, dass hier Handlungsbedarf besteht. Auf der Kostenseite, Seite 19, sehen Sie, dass sich die Cost-Income-Ratio weiter deutlich verbessert hat, von 73,7 auf 66,9%. Wenn Sie die Cost-Income-Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütungen, also performanceabhängige Vergütungen rechnen, dann hätte sich eine Verbesserung von 56,9 auf 50,2% ergeben. Und auch hier zeigt sich, dass wir, glaube ich, auf gutem Weg sind, unsere nächsten Ziele in Richtung 70% Cost-Income-Ratio mittelfristig zu erreichen. Diese Kosten oder Verbesserungen der Cost-Income-Ratio würde im Übrigen auch für alle möglichen Anpassungen gelten, die Sie für KGL vornehmen oder nicht vornehmen. Insgesamt vielleicht abschließend hier die Verbesserung oder Reduzierung der Kosten betrifft alle Bereiche, sowohl Personalkosten als auch Sachkosten. Damit darf ich zu Asset Management kommen. Das operative Ergebnis steigt um 2,6%, allerdings, wie schon darauf hingewiesen, deutlich beeinflusst durch einen schwachen Dollar. 75% unseres Ergebnisses kommt ja aus dem US-Dollar-Raum. Währungsbereinigt hätten wir einen Zuwachs von 9,9%. Das operative Ergebnis im ersten Quartal ist insbesondere getragen einmal von einer nach wie vor sehr starken und insgesamt wachsenden Basis an verwaltenden Vermögen. Wir haben einen Zuwachs von in Originalwährung gerechnet von über 3%. Wir haben nach wie vor, wie wir gleich sehen werden, sehr hohe Nettomittelzuflüsse. Und Sie sehen, dass auf Basis einer strikten Preisdisziplin und Kostenmanagement die Cost-Income-Ratio mit 60% sich nach wie vor auf einem sehr, sehr wettbewerbsfähigen Niveau bewegt. Die Cost-Income-Ratio ist leicht höher als im Vorjahr. Das reflektiert aber Investitionen in zukünftiges Wachstum, insbesondere in Vertrieb in Europa und in Restrukturierungen in Asien. Wir haben, und das ist entscheidend für den Erfolg in Asset Management, und wie Sie sehen, sind dafür die Erfolgsfaktoren weiter intakt. Wir haben nach wie vor eine exzellente Performance im Rentenbereich. 89% unserer Assets under Management outperformen ihre Benchmark. Das führt dann auch zu entsprechenden Nettomittelzuflüssen, trotz eines relativ schwierigen Marktes im ersten Quartal. Und wir haben auf Seite 23 auch unsere Performance im Aktienbereich in der Zielmarge von 70% stabilisieren können, weil es auch dazu führt, dass sich die positiven Nettomittelzuflüsse verstetigen. Ich darf damit zum Schluss kommen und vielleicht die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen. Wir hätten einen sehr guten Start ins Geschäftsjahr 2007. Wir sind mit der Umsatzentwicklung nicht zufrieden, auch wenn sie sich für das erste Quartal im Rahmen unserer Erwartungen bewegt. Das operative Ergebnis mit einem Anstieg von 7% auf 2,9 Milliarden reflektiert die Ertragsstärke aller unserer Segmente und ist vor dem Hintergrund zu sehen einer sehr starken Naturkatastrophenbelastung im ersten Quartal. Unser Quartalsüberschuss ist um 82% auf 3,2 Milliarden gestiegen, 4,5 Milliarden Ergebnis vor Steuern. Ich denke, vor diesem Hintergrund kann ich hier sehr zuversichtlich sein, dass wir unsere Ziele für 2007 erreichen werden. Damit bin ich am Ende meiner Ausführung und freue mich wie immer auf Ihre Fragen.
Wir können mit den Fragen beginnen.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, die heutige Frage- und Antwortrunde wird elektronisch durchgeführt. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Überprüfen Sie bitte, ob Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, zu signalisieren. Wir nehmen die erste Frage von Michael Flamming von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Perlet. Michael Flamming. Ich habe drei Fragen insgesamt, Herr Perlet. Erstens, Sie hatten gesagt, Sie halten an den Zielen 2007 fest. Beim Umsatz waren da 5% avisiert. Wo kommt denn da der wesentliche Schwung in der zweiten Jahreshälfte her? Ist es ausschließlich USA oder gibt es noch andere Quellen? Zweite Frage zur Dresdner Bank. Das Investmentbanking hat das operative Ergebnis ist ganz leicht gesunken. Andere Adressen auch heute haben da starke Plusraten vermeldet. Wo dran lag's? Und die dritte Frage. Sie hatten, oder es war durchgekommen, dass Immobilien verkauft werden sollen. Wo ist da die Logik der Transaktion? Und vielleicht könnten Sie die noch etwas näher umreißen, was dort geplant ist. Danke.
Okay. Ja, zum Umsatz. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, dann glaube ich, sind wir im Asset Management und Banking auf dem richtigen Weg. Im Lebensversicherungsgeschäft, darauf hatte ich hingewiesen, wird sich im weiteren Verlauf des Jahres, wie ich meine, eine deutliche Erholung ergeben. Das liegt insbesondere natürlich in den USA, das liegt aber oder Sie dürfen auch davon ausgehen, dass wir in Deutschland und in Frankreich weiter wachsen werden von dem etwas niedrigen Niveau im ersten Quartal, der auf verschiedene Sondereinflüsse zurückzuführen ist. In Deutschland hätte ich darauf hingewiesen, Riester-Stufe. Ich darf vielleicht an der Stelle noch nachschieben, das hätte ich vergessen. In Frankreich ist die Entwicklung auch deutlich niedriger als im ersten Quartal, ist aber auf einen gewissen Sondereinfluss zurückzuführen. Was wir in Frankreich sehen, ist eine Produkt- oder eine Innovation von Produkten. Das sind sogenannte Faux-Schuh-Produkte, wo also Umwandlung auf Unit-Linked erfolgt. Das ist für die Gesellschaften von Vorteil, weil sich da insgesamt auch die Margen leicht erhöhen lassen. Unsere Wettbewerber oder einzelne unserer Wettbewerber, lassen Sie mich mal so sagen, zählen diese Prämien in die Neugeschäftsprämien rein. Das wären bei der AGF 700 Millionen gewesen im ersten Quartal, die wir nicht in der Prämie erfasst haben, weil eben, wie gesagt, aus meiner Sicht das nur eine Operation ist und damit nichts mit erhöhten Prämien zu tun hat. Aber das hat natürlich Vertriebskapazität gebunden, deshalb erwähne ich das, die im weiteren Verlauf wieder frei wird, um in Wachstumskomponenten zu gehen. Beim Investmentbanking operatives Ergebnis, andere Konkurrenten kann ich im Moment nicht zu sagen, weil ich, werden Sie verstehen, mir die Zahlen heute Morgen nicht angucken konnte oder keine Zeit dafür hatte. Ich glaube aber, man muss bei der Dresdner Bank einfach auch sehen, dass wir zum einen natürlich Bewertungseffekte hätten aus der Bewertung dieser freistehenden Derivate, aber was wichtiger ist und wo wir im Vergleich zu anderen Banken uns bewusst entschieden haben, weniger zu tun, ist Prop Trading. Wir halten uns da sehr stark zurück und das spielt sicherlich bei unseren Wettbewerbern eine deutlich größere Rolle in der Ergebnisentwicklung als bei uns. Immobilienverkäufe, zwei Themen hier vielleicht. Das eine ist, wir wollen ja eigene Immobilien aus dem Versicherungsbereich, ist angekündigt worden letzte Woche, verkaufen. Wir haben gestern auch angekündigt oder hat angekündigt die DEGI, dass sie einen größeren Teil ihres Immobilienportfolios verkauft. Ich glaube, hier muss man klar trennen. Die Verkäufe DEGI sind ja nicht auf unseren Büchern. Das spielt sich innerhalb des Fonds ab und ist dazu gedacht, dass wir die günstige Situation derzeit nutzen und die Renditesituation im Fonds deutlich attraktiver gestalten. Ich glaube, das wird mit dieser Transaktion erreicht. Was die Veräußerung der eigenen Immobilien betrifft, dann ist das einfach vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir unseren Immobilienbesitz insgesamt in der Aufstellung unter Rendite- und Portfolio-Gesichtspunkten neu ausrichten wollen. Also eine Gewichtung, wir wollen insgesamt unsere Immobilien etwas erhöhen. Wir haben im Moment im Konzern eine Immobilienquote von um die 4%. Wir wollen in Richtung 6 gehen. Wir wollen eine Ausrichtung haben, Immobilien, deutsche Immobilien, ausländische Immobilien von ungefähr 40-60. Und wir wollen ganz grundsätzlich, das ist eigentlich der Anlass dieser Geschichte, ich sage mal, in der Vergangenheit haben wir im Immobilienbereich sehr stark eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgt. Und wir wollen in Zukunft unser Immobilienportfolio einfach aktiver managen. Und dieses ist der erste Schritt dorthin, um dem Management zu erlauben, hier eine grundlegend neue Strategie zu exekutieren.
Dankeschön.
Die nächste Frage bitte.
Wir nehmen die nächste Frage von Ulrike Dauer vom Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Einiges hat sich schon erledigt. Ich hatte noch mal eine Frage zum Listing in den USA. Ist das noch den Preis wert oder denkt man eventuell darüber nach, das vielleicht rückgängig zu machen, abzuschaffen, wie auch immer? Dankeschön.
Bitte. Ja, ich kann dazu Folgendes sagen. Zum Ersten haben wir natürlich sehr aufmerksam verfolgt die Diskussion in den USA und sind auch froh darüber, dass die Voraussetzungen für ein E-Listing jetzt gelockert sind. Das ist ja lange von allen europäischen, nicht nur Unternehmen, sondern auch von der Politik gefordert worden. Damit haben wir für die Zukunft einfach ein Stück Flexibilität. Wir wollen uns das, oder das steht ständig auf der Prüfliste, wie andere Themen auch. Es gibt aber derzeit keine aktuelle Entscheidung, ob wir da bleiben wollen oder nicht.
Danke.
Nächste Frage bitte.
Nochmals zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, bitte drücken Sie die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 1. Wir haben keine weiteren Fragen.
Wollen Sie mich überraschen hier, meine Damen und Herren?
Wir haben eine Nachfragefrage von Michael Flamig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Danke, Herr Flamig.
Dann nutze ich die Chance.
Okay.
Herr Perlet, Sie hatten gesagt, Sie wollten die Kostenführerschaft bei Sachunfall bekommen. Was bedeutet das konkret? Welche Kostenquote ist dort anzupeilen? Und dann die zweite Frage nochmal zur Hauptversammlung. Da ist der Aktienrückkauf abgelehnt worden für das laufende Jahr. Gibt es da von Ihrer Seite eine Einschätzung zu? Danke.
Ja, also Kostenführerschaft, was heißt das? Ich meine, wenn Sie sich die Kostenquoten nehmen, Sie eine AIG, dann liegt die bei ungefähr 24%. Und das ist sicherlich eine Marke, die wir mittelfristig erreichen wollen und vielleicht auch noch ein bisschen besser sein. Ich glaube, es ist einfach vor dem Hintergrund des Wettbewerbs notwendig, dass wir auf der Kostenseite noch uns deutlich effizienter und schlanker aufstellen. Das kommt dann am Ende auch den Kunden zugute, dass wir nämlich einfach schneller reaktionsfähig werden. Die Einschätzung zur HV, also ich glaube, wie soll ich das sagen? Ich denke, dass man sich da einen gewissen Bärendienst erwiesen hat, denn am Ende aller Tage führt das dazu, dass wir keine Aktienrückkäufe erstmal für eine bestimmte Zeit durchführen können. Gut, wir hatten jetzt angekündigt, wir wollten ohnehin für 2007 steht ein Aktienrückkauf nicht zur Disposition. Aber ich glaube einfach, dass verschiedene vor allem auch institutionelle Anleger sich nicht vollständig im Klaren darüber geworden sind, was die Beschlussfassung eigentlich heißt. Wir bedauern das sehr, aber es ist nun mal so, wie es jetzt ist, aber das Thema kann ja beim nächsten Mal wieder zur Diskussion gestellt werden.
Gut, eine Nachfrage zur Kostenführerschaft. Sie sagten 24% oder besser sei dort zu erreichen. Reicht es denn aus, ein einheitliches Betriebsmodell einzurichten, um dies zu erreichen, oder sind da noch weitere Schritte notwendig?
Naja, also wir haben ja jetzt, Herr Fleming, erstmal, wir haben ja zwei Komponenten. Das eine ist, dass wir über die verschiedenen Umstrukturierungen, die wir angekündigt haben, eine deutliche Kostenentlastung erwarten. Diese Kostenentlastung spiegelt sich zurzeit praktisch noch nicht oder nur mit minimalen zweistelligen Beträgen in unserer Kostenentwicklung wider. Das wird eine erhebliche Entlastung bringen. Sie kennen ja die Beträge und wir hätten darüber gesprochen. Wir reden in Deutschland von insgesamt bis zu 600 Millionen. Wir reden in den USA von 150 Millionen. Wir reden auch in Italien. Auch die Zahlen hätte ich in der Pressekonferenz im Februar vorgestellt von einer Ergebnisverbesserung von 150 Millionen. Natürlich geht das in Summe nicht alles in die Kosten, aber ein guter Teil davon. Wir werden über das einheitliche Betriebsmodell, glaube ich, sukzessive unsere Kosten deutlich nach unten fahren können, weil wir damit einfach, wenn sich Änderungen ergeben in den Prozessen, wir kommen zu einer stärkeren Standardisierung über alle Organisationen hinweg und das ermöglicht uns dann natürlich auch die Einrichtung von Shared Service Center und was wir in der vergangenen Woche angekündigt haben auf der IT-Seite, ist ja auch ein Schritt in diese Richtung. Ich glaube, mit diesen beiden Maßnahmen und dann natürlich mit einer im Übrigen sehr strengen Kostendisziplin, was die laufenden Aufwendungen betrifft, sollte es möglich sein, mittelfristig in den Zielbereich zu kommen, um vielleicht auch noch ein bisschen besser zu sein.
Gut, Dankeschön.
Weitere Fragen?
Christina Schulze von dpa hat die nächste Frage.
Ja, schönen guten Morgen, Schulze.
Morgen.
Ich möchte nochmal nachfragen. Sie haben gesagt, dass Sie in den kommenden Jahren die operativen Ergebnisziele erreichen werden. So von um die 10% Steigerung. Können Sie auch ein bisschen genauer, konkreter noch sagen, wie es dann tatsächlich, wo Sie voraussichtlich bei dem Gewinn in diesem Jahr herauskommen?
Frau Schulze, wir hätten uns ja bewusst entschieden, ein Ergebnisziel für Operating Profit rauszugeben, weil eben der Jahresüberschuss, und das haben wir jetzt auch im ersten Quartal gesehen, je nachdem wie die Kapitalmärkte laufen, durchaus einigen Schwankungen unterlegen ist, die dann nach anderen Gesichtspunkten laufen. Wir stehen nach wie vor zu unseren durchschnittlich 10% über die nächsten 3 Jahre. Und diese durchschnittlich 10% sind auch so zu verstehen, dass wir nicht einen Hockeystick im Jahr 2009 planen, sondern dass wir von einer annähernden Gleichverteilung dieser 10% über die 3 Jahre 07 bis 09 ausgehen.
Okay, Frau Schulze?
Ja, danke schön.
Wunderbar. Sind noch weitere Fragen?
Ja, wir haben noch eine Frage von Carsten Siebel von der Welt. Bitte schön.
Carsten Seibel, ja, hallo, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Eine Nachfrage oder zwei Fragen nochmal. Zum einen, habe ich das richtig verstanden, Sie planen keine weiteren oder sind nicht auf weitere Capital Gains, also Buchgewinne in den nächsten Quartalen angewiesen, also es wird keine weiteren größeren Beteiligungsverkäufe geben.
Genau.
Und die zweite Frage zur Dresdner Bank, das hörte sich jetzt alles sehr, sehr zufrieden an. Sind Sie jetzt rundum zufrieden, wie die Dresdner Bank momentan jetzt dasteht und sich entwickelt?
Also ich glaube, ich darf da nochmal zurückgehen auf das, was ich gesagt habe. Die Entwicklung bei allen Ergebnistreibern geht in die richtige Richtung. Die Bank wächst, die Bank wird kostengünstiger und die Bank ist, was die den Risikoappetit betrifft, sehr diszipliniert. Das sollte sich alles dahingehend auswirken, dass wir, und das war ja unser erklärtes Ziel, über die nächsten 3 Jahre im Durchschnitt 15% Return on Risk Adjusted Capital erzielen. Diese 15% hätten wir in 2006 noch nicht. Also wenn Sie es so sehen, dann sind wir noch nicht zufrieden, denn wir wollen die 15%. Aber wir sind insoweit zufrieden, als sich die underlying drivers alle in die richtige Richtung entwickeln.
Okay, danke.
Gut, sind noch Fragen?
Herbert Fromme von Financial Times Deutschland, bitteschön.
Ja, guten Morgen.
Hallo, Herr Fromme.
Ich würde gerne wissen, wie Sie die Marktentwicklung global und vor allem in Europa sowohl in Industriegewerbe wie in der Kfz-Versicherung einschätzen. Also wann fängt das an für Sie teuer zu werden, dass die Preise da kippen, auch gerade in der deutschen Autoversicherung? Gibt es so einen Punkt, wo Sie sich zurückziehen, wo Sie weniger Geschäft machen wollen?
Ja, also die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, was die globale Entwicklung betrifft, Herr Fromme. Wir haben in Kraft im Moment natürlich eine sehr wettbewerbsintensive Situation, die von zwei Entwicklungen gekennzeichnet ist. Das gilt nicht einheitlich über alle Märkte, aber das gilt in erster Linie für Deutschland, das gilt auch ein Stück für Italien. Wir profitieren in Deutschland nach wie vor von einer sich verbessernden Frequenz, genauso in Italien, was natürlich dazu führt, dass über die Schadenfreiheitsrabatte ein Prämienabrieb ist. Auf der anderen Seite ist das aber auch Good News, und das sieht man ja durchaus an den Combined Ratios, weil die Ergebnisse einfach sehr gut laufen. Wir haben in Deutschland Preiserhöhungen, aber die reichen nicht ganz aus, um den Rückgang im Schadenfreiheitsrabatt aufzufangen. Also insofern wird man auch für die nächste Zeit oder jedenfalls für 2007 mit einem leichten Prämienabrieb insgesamt über unser Portfolio im Kraftversicherungsbereich rechnen müssen. Wann wird es richtig teuer und ziehen wir uns daraus zurück? Klare Antwort, nein. Kraft ist einer der wesentlichen Pillar von unserem gesamten Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft. Wir haben ungefähr 45% unseres Gesamtportfolios ist Kraftversicherung. Und das kann ich natürlich nicht opportunistisch zeichnen, sondern das muss ich versuchen zu zeichnen über eine überlegene Risikoselektion. Und ich glaube, das haben wir bisher auch bewiesen, dass wir das können. Ich darf vielleicht, Herr Fromme, eine Zahl nachschieben. Wir haben im ersten Quartal im Kraftversicherungsgeschäft über unser Gesamtportfolio eine Combined Ratio von 95%, was, denke ich, sehr gut ist. Im Industrieversicherungsgeschäft haben wir in einzelnen Bereichen deutlichen Preisabrieb. Wir gehen auch, und das wissen Sie, nach wie vor von einzelnen auch großen Accounts raus, wenn die Preise nicht stimmen. Wir haben unabhängig davon, das sehen Sie auch an den Zahlen, im Industriegeschäft einen leichten Zuwachs von 4%, was das gezielte Hineingehen oder zurückzuführen ist auf das gezielte Hineingehen in einzelne Nischen. Ein Beispiel dafür ist Aviation-Geschäft, wo wir stärkeres Neugeschäft gezeichnet haben und, glaube ich, da auch mit ordentlichen Margen. Also insgesamt ist das natürlich im Industriegeschäft, sage ich mal, risikoabhängig ein etwas opportunistischerer Ansatz, als er es im breiten Geschäft sein kann.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen zur Autoversicherung? Es gibt ja Konkurrenten wie die Zürich, die jetzt anfangen, europaweit auf einer Plattform Risiken zu zeichnen. Da sitzt der Versicherer in Irland und bietet über die in der EU mögliche Cross-Border-Versicherung Deckung an. Ist das für Sie auch eine Option? Warum brauchen Sie in jedem Land noch einen unabhängigen Schaden- und Unfallversicherer? In der Industrieversicherung haben Sie schon einheitliche Gesellschaften, die international zeichnen. Warum machen Sie es im Privatkundengeschäft nicht auch?
Also zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist, das hätte ich ja auch im Februar darauf hingewiesen, wir gehen natürlich oder haben den europäischen Ansatz verstärkt im Direktgeschäft, wo wir auch uns europaweit aufstellen wollen und damit begonnen haben. Das ist genau die Richtung, die Zürich auch macht. Braucht man im Kraftgeschäft in Europa in jedem Land eine Factory? Darüber kann man füglich diskutieren. Ich glaube nach wie vor, dass da sehr viel Sinn ist. Aber, und da haben wir den ersten Schritt gemacht, ich glaube, das Entscheidende ist erstmal, dass sie die Prozesse insgesamt standardisieren und damit ein einheitliches Betriebsmodell haben. Und damit kann man über weitere Schritte nachdenken. Wenn Sie den zweiten Schritt vom ersten machen, dann halte ich das nicht für so ganz gut.
Wie weit sind Sie mit dem europäischen Direktversicherer?
Das bewegt sich in den Anfängen. Sie wissen, wir haben ja schon eine sehr starke Plattform in Italien. Und von Italien aus wird das auch weitergehend über Europa getrieben. Wir haben auch, wie ich glaube, eine sehr, sehr gute Plattform in Deutschland, die schon ziemlich effizient und erfolgreich sich am Markt bewährt hat.
Dankeschön.
Noch Fragen?
Wir haben eine Nachfolgefrage von Christine Schulze von dpa.
Ja, ich möchte nochmal nach dieser Gerichtsverhandlung hier in München fragen, wo ja Allianzvertreter geklagt haben bezüglich dieses Zweitarifes. Worauf stellen Sie sich denn ein in der Kfz-Versicherung, die ja unter den Rabattkämpfen leidet, falls Sie dort nicht recht bekommen sollten und die Vertreter dann tatsächlich höhere Provisionsanteile erstreiten sollten?
Also Frau Schulze, ich glaube, das ist Zukunftsmusik. Wenn ich das richtig sehe, sind unsere Kollegen von der ADAC sehr zuversichtlich, dass das alles eine gute Ordnung hat, was wir da machen. Und ich glaube, mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.
Danke.
So, sind noch Fragen?
Wir haben keine weiteren Fragen.
Dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Arbeitstag bei diesem intensiven Berichtstag hier aus allen Ecken. Und bis zum nächsten Mal im Halbjahresergebnis im August.
Ja, vielen Dank. Wiedersehen.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.